Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Wir leben im Zeitalter der KI-Programme. Aber was bedeutet das eigentlich für die Kunst? Gleich spreche ich hier in Fazit mit dem Künstler und Autor Merzmensch, der sich für die KI begeistert. Auch deshalb, weil sich damit Menschen künstlerisch entfalten können, die nach bisheriger Definition nicht als Künstler galten. Außerdem geht's um den deutschen Oscar-Anwärter, der seit heute endlich in den deutschen Kinos zu sehen ist. In Cannes hatte er schon den Spezialpreis der Jury bekommen. Die Saat des heiligen Feigenbaums, ein Film, der heimlich im Iran gedreht werden musste. Und wir blicken zurück auf das Popjahr 2024 und wir legen uns beim Bauhaus Dessau ins Bett, um das Jubiläumsjahr 2025 nicht zu verschlafen, sondern einzuläuten. Ja, richtig gehört, ins Bett. Mehr dazu gleich.
Fazit.
KI und die Zukunft der Kunst.
Ja, danke schön, liebe KI, dass du das so freundlich angesagt hast. Das hat uns gleich einen Gang ins Studio gespart, da mussten wir diese Ansage nicht selbst aufnehmen. Aber zusammengemischt haben wir den Jingle und die KI-Stimme dann doch noch per Hand. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, wo wir mit der KI gerade stehen, sagt zumindest der Künstler und Publizist Wladimir Alexejew, alias Merzmensch, Autor des Buches KI-Kunst. Er darf natürlich nicht fehlen in unserer Reihe hier in Fazit über KI und die Zukunft der Kunst. Merzmensch ist außerdem ehrenamtlicher Botschafter für OpenAI, die Firma, die zum Beispiel hinter dem KI-Programm ChatGPT steckt. Und das zeigt schon seine Haltung gegenüber der KI. Weniger skeptisch als vielmehr begeistert und neugierig auf das, was da in den nächsten Jahren möglich wird in der Kunst. Wir stehen am Rande einer neuen Kulturepoche, sagt er. Deshalb wollte ich zuerst von ihm wissen, was ihn an der KI eigentlich so fasziniert.
Vor allem interessiert und fasziniert mich bei der künstlichen Intelligenz oder bei verschiedenen Modellen der künstlichen Intelligenz diese Möglichkeit, mit der menschlichen Kultur in eine ganz andere Art und Weise in Verbindung zu kommen. Das heißt, da KI-Modelle ja an menschlichem Gedankengut trainiert sind. Es ist ganz spannend zu sehen, was diese Modelle im kreativen Bereich produzieren können. Das hat mich damals schon seit 2016 wirklich sehr fasziniert, vor allem als ich Google Deep Dream gefunden habe. Und das war ein KI-Modell, das noch nicht ganz Bilder generieren konnte, sondern zunächst mal ein vorhandenes Bild verändern konnte und zwar hervorheben konnte, was es sieht. Und das war für mich schon ganz spannend, weil hier haben wir das erste Mal mit einem computerisierten Modell zu tun, das etwas Neues visuell geschaffen hat.
KI ist ja in aller Munde und eigentlich ist ja die Definition schon im Namen, also künstliche Intelligenz, eine Intelligenz, die eine Maschine hat. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Wie würden Sie künstliche Intelligenz definieren oder jemandem beschreiben?
Ja, vielleicht liegt es auch an ein bisschen falschen Übersetzung, beziehungsweise das englische Wort Intelligence bedeutet nicht unbedingt das gleiche wie im deutschen Intelligenz. Vor allem hat man in Bezug auf Artificial Intelligence damit die Datenverarbeitung gemeint, das heißt Informationswiedergabe und Neuinterpretation. Von daher, Intelligence könnte man nicht gleichsetzen mit dem deutschen Begriff Intelligenz, wie wir das Menschen kennen. Gleichzeitig möchte ich aber auch den Medienwissenschaftler Peter Weibel zitieren, der gesagt hat, dass es keine künstliche Intelligenz als solche gibt. Es gibt tatsächlich keine KI wie eine ominöse Wolke, die überall herumschwebt sozusagen, sondern es gibt eine unendliche Reihe an Modellen, Verfahren, Ideen, was praktisch wie eine Art Skynet über uns allen wacht und so weiter. Das sind alles Science-Fiction-Fantasien und ich finde, es ist wichtig, das zu verstehen. Vom Unverständnis kommt auch diese Angst, dass die KI, die überall ihre Hände im Spiel hat, uns irgendwie alle versklaven und dominieren wird. Ich finde, das ist eine sehr dystopische menschliche Fantasie. Vor allem, die beruht darauf, wir wissen selbst, was wir mit Macht anstellen können. Und das projizieren wir auf dieses Bogus künstliche Intelligenz.
Da möchte ich einmal einhaken. Es gibt doch auch viele KI-Forscher, die selbst davor warnen, was die KI alles wird können. Also das ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen, diese Angst.
Genau, also ich muss sagen, ich bin zwar jetzt nur seit 2016 aktiv und zwar ziemlich aktiv in diesem Bereich, aber ich wundere mich teilweise auch um den Nobelpreisträger Geoffrey Hinton, der auch behauptet, dass KI selbst lernen kann und dann überall praktisch unsere Gesellschaft kontrollieren kann, selbstständig, ohne irgendwelche Überwachung. Ich finde, allein rein technisch ist es nicht möglich und das sollte er eigentlich am besten wissen als eine Art Vater von KI. Was zum Beispiel Yuval Harari meint, wo er auch sagt, KI wird die Gesellschaft dominieren. Ich finde, einen wichtigen Aspekt erwähnt er, dass die KI sozusagen Informationswiedergabe modifizieren und manipulieren kann, dass wir spezielle Informationen bekommen und spezielle uns vorenthalten bleiben. Aber gleichzeitig bin ich mit dem auch wieder nicht einverstanden. Die Gefahr liegt nicht an der KI, sondern die Gefahr liegt an Menschen, die diese KI missbrauchen. Weil künstliche Intelligenz oder diese Modelle an sich, die haben keine direkte Definition, die haben auch keine direkte Intention, die haben nur vorgegebenen Themen. Und diese Themen oder Aufgaben kommen von Menschen.
Dann kommen wir doch mal zur Kunst. Also KI-Kunst wird unglaublich gehypt, aber gleichzeitig ist das ja auch ein sehr weites Feld. Man kann darunter Kunst verstehen, die mit Hilfe der KI entstanden ist. Oder vielleicht so weit gehen, dass man sagt, es ist Kunst, die ausschließlich durch KI entstanden ist. Einen großen Hype gab es zum Beispiel mit Dolly, diesem Computerprogramm, was Text in Bilder umwandeln kann. Es ging, glaube ich, 2022 los im Frühjahr. Und inzwischen haben wir gefeierte KI-Künstler wie zum Beispiel Refik Anadol, der so große Installationen mithilfe von KI macht. Ich weiß auch gar nicht, wie man die so beschreiben kann. Man muss da, glaube ich, so eine ganz eigene Sprache entwickeln, um zu beschreiben, was man da eigentlich sieht. Das sind ja keine Bilder im herkömmlichen Sinne. Also wie definieren Sie KI-Kunst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil in meinem Buch, das auch KI-Kunst heißt, habe ich gleich am Anfang mich von diesem Begriff distanziert, weil im Prinzip KI-Kunst ist ein so weiträumiger Begriff, ist eine Art Kofferbegriff sozusagen, mit welchem wir agieren. Es gibt sehr viele verschiedene Versuche, das umzuschreiben. Was aber auch wichtig ist zu verstehen, KI-Kunst bedeutet nicht gleich, man schreibt einen Text und da entsteht ein Bild. Das ist ein prompt-gesteuerter Verfahren. Das ist nur ein kleiner Teil der ganzen Gesamtheit von verschiedenen KI-Verfahren. Viele funktionieren auch ohne Wörter. Refik Anadol zum Beispiel arbeitet mit Daten. Der hat auch gesagt, dass Daten seine Farbe sind. Das heißt, er nimmt statistische Daten und verwandelt sie zu dynamischen Bildern und Gemälden. Also, ich würde sagen, wir sind jetzt gerade ganz am Anfang von dieser großen Bewegung, von einer neuen Kulturepoche. Und wir können jetzt noch nicht nach einem richtigen Begriff finden. Zum Beispiel Boris Eldeksen, der Fotograf, der sich auch sehr für KI interessiert hat und im letzten Jahr den ersten Preis bei Sony, also Photography Award, bekommen und dann abgelenkt hat, weil das kein Foto war, sondern ein KI-Bild. Er hat versucht, neue Begrifflichkeiten einzuführen, wie zum Beispiel Promptografie oder Syntografie. Das sind so Begriffe, mit welchen man agiert, aber es gibt bis jetzt keinen eindeutigen Begriff, wie man ein Kunstwerk bezeichnet, das mit KI geschaffen wurde.
Prompt müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären für alle, die nicht jeden Tag mit der KI zu tun haben. Das sind diese Befehle, die man einem Computerprogramm gibt und allein wie man die ausformuliert und was man da reinpackt in diesen Text, um dann quasi den Befehl auszulösen, das ist ja schon auch eine Kunst an sich.
Ja, das stimmt. Mittlerweile gibt es übrigens auch weitaus mehr Möglichkeiten zu prompten als nur mit der Sprache. Man kann auch mit Bildern prompten, man kann auch mittlerweile mit Musik prompten. Also es gibt sehr viele neue Möglichkeiten und vor allem prompten ist nur ein ganz kleiner Teil des ganzen kreativen Prozesses, wenn Künstler mit KI ihre Werke schaffen, weil danach fängt erst die eigentliche kreative Arbeit des Künstlers oder der Künstlerin an. Aber tatsächlich Prompten gehört, nachdem DALL-E 2 veröffentlicht wurde, zu den berühmtesten und wohl weit verbreitetsten Verfahren.
Wo liegen für Sie die Chancen in der Zukunft für die Kunst mit der KI? Was denken Sie, werden für Werke in den nächsten 10, 20 Jahren entstehen?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns am Anfang einer neuen Kulturepoche befinden, so wie Renaissance oder historische Avantgarde. Ich sehe jetzt schon sehr interessante neue Ästhetiken, sehr interessante neue künstlerische Verfahren, an die man früher nicht denken konnte, die einfach nicht vorstellbar waren. Ich sehe in der Zukunft mehrere Stränge in der Kunst. Der eine Strang ist praktisch die traditionelle Kunst. Dann sehe ich auch die Kunstentwicklung, also die Künstler, die sich mit Hilfe von KI-Werkzeugen ihre Werke schaffen. Das heißt, KI-Werkzeuge unterstützen sie bei künstlerischen Projekten und Prozessen. Gleichzeitig sehe ich aber auch eine ganz spannende Entwicklung, wo wir den KI-Modellen freien Lauf geben, selbst zu sinnieren, selbst zu kreieren, neue Geschichten, neue Ästhetiken zu schaffen. Und das ist auch super spannend. Das heißt eigentlich, was ich vor allem sehe, ist die Demokratisierung der Kunst, weil viele Menschen, die bis jetzt sich nicht getraut haben, kreativ zu werden, haben jetzt mit Hilfe von KI plötzlich ihren eigenen Stil gefunden und können endlich ihre Träume und Visionen realisieren, was vorhin nicht denkbar war, weil es gab ja dieses Stereotyp, ich kann nicht zeichnen, also bin ich nicht kreativ, und das ist völliger Quatsch. Alle Menschen sind kreativ und ich sehe immer mehr interessante Entwicklungen, wie die künstliche Intelligenz die neuen Wege für menschliche Kreativität entwickelt.
Sie haben gerade erwähnt, dass die künstliche Intelligenz an und für sich selbst nicht moralische Entscheidungen trifft, sondern dass der Mensch sie quasi ausgestaltet. Wir müssen auch über die Klickarbeiter sprechen, zum Beispiel in Kenia, die von den Tech-Firmen angestellt werden, um dafür einen Hungerlohn die künstliche Intelligenz zu trainieren. Und diese Jobs sind im besten Fall total öde und langweilig. Im schlimmsten Fall müssen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter jeden Tag Gewaltinhalte angucken. Und am Ende der Kette nehmen dann vielleicht Künstlerinnen und Künstler diese KI, die trainierte KI, als Grundlage, um gefeierte Installationen oder Werke zu erschaffen, die auf dem Kunstmarkt gehypt werden. Wir reden inzwischen so viel über koloniale Ausbeutung, und wenn wir jetzt an dem Rand einer neuen Kulturepoche stehen, dann würde man sich ja wünschen, dass wir diese alten Muster überwinden, aber das scheint nicht so zu sein.
Also zunächst mal, es gibt verschiedene Arten von Klickarbeiter, zum Beispiel am Anfang der generativen KI noch mit ganz alten Modellen aus den Jahren 2016, 2018 und so weiter, konnte jeder Klickarbeiter sein. Ich habe zum Beispiel auch nur zum Spaß als Klickarbeiter für das System Amazon Mechanic Turk gearbeitet, also ein bisschen experimentiert, weil da konnte man praktisch Unmengen von Bildern sehen und sie dann bewerten. Und dafür bekam man zwar im europäischen Bereich nur sehr wenig Geld, aber ich habe das nicht wegen des Geldes gemacht, sondern ich wollte der Entwicklung von KI beitragen. Natürlich gibt es auch die Negativbeispiele, wie tatsächlich diese Klickarbeiter, die praktisch in ärmeren Ländern sind, wo einerseits die Zustände ziemlich schlimm sind, andererseits, wenn die nach diesen Skandalen sozusagen wurden diese Firmen da geschlossen und diese Klickarbeiter wurden dann arbeitslos, das heißt, sie haben dann auf einmal kein Geld mehr gehabt dort. Aber natürlich, das ist die Frage, mit der sich Künstlerinnen und Künstler schon sehr stark beschäftigen. Deswegen möchte ich Sie auf eine sehr interessante Entwicklung aufmerksam machen, die in Berlin jetzt gerade entsteht, von einem amerikanisch-britischen Künstlerpaar, also Holly Herndon und Matt Jaehurst. Das nennt sich Public Diffusion. Und Public Diffusion ist ein Datenset, das von den Künstlern selbst zusammengestellt ist. Es basiert nur auf Public Domain, das heißt auf den Werken, die dem Public Domain angehören, zum Beispiel Werke von Künstlern, die seit 70 Jahren tot sind, beziehungsweise Opt-in basiert das Verfahren, wenn ich als Künstler Teil dieses Datensets sein möchte, dann muss ich proaktiv meine eigenen Werke diesem Datenset zufügen. Und da sind keine Klickarbeiter mehr am Arbeiten sozusagen, sondern das liegt an den Künstlern selbst, diesen Datenset gemeinschaftlich zusammenzustellen. Und das ist eine sehr spannende Entwicklung, nach welcher man auch nicht mehr sagen kann, dass dieses Modell an Klickarbeitens Leiden sozusagen entsteht. Man kann auch nicht sagen, dass KI bei den Künstlern klaut, weil dieses Modell extra von Künstlern zusammengestellt wurde, die dieses Problem beheben wollten, sodass jetzt mit diesem Public Diffusion Modell etwas super Interessantes entsteht, und ich denke, im nächsten Jahr wird es große Wellen schlagen.
Da sind wir natürlich gespannt und werden hier in Fazit sicher weiter berichten. Wladimir Alexejew alias Merzmensch, Künstler und Autor des Buches KI-Kunst, das im vergangenen Jahr im Wagenbach Verlag erschienen ist. Morgen geht es hier in Fazit weiter in unserer Reihe KI und die Kunst und die Zukunft der Kunst. Dann erzählt der Regisseur und Gründer der Dortmunder Akademie für Digitalität, Kai Voges, mehr über die Chancen und Herausforderungen der KI im Theater.
Was mir heilig ist.
Danach fragen wir heute eine der gefeiertsten deutschen Schauspielerinnen, Lina Beckmann, Mitglied im Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. In diesem Jahr ist sie schon zum dritten Mal nach 2011 und 2021 von der Zeitschrift Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gewählt worden.
Was mir heilig ist, das sind ganz viele verschiedene Dinge. Ich könnte nicht vorher sagen, das ist per se etwas, was für mich heilig ist, sondern oft passieren mir Momente, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das war gerade ein heiliger Moment oder ein besonderer Moment. Und der hat oft was damit zu tun, finde ich, wie man sich fühlt oder wie sich auf einmal ein Gegenüber mit einem selber verbindet und dass ein Moment entsteht, der etwas mit dem Wort heilig zu tun hat, was ich beschreiben würde mit außergewöhnlich, ein außergewöhnlich warmer Moment. Das passiert nicht alle Nasen lang. Es gibt zum Beispiel auf der Arbeit manchmal Momente in der Probe, wo man sehr angespannt ist oder aufgeregt oder Angst hat. Und dann spielt man und auf einmal, auch bei einer Vorstellung kann das passieren, auf einmal merke ich, dass die ganze Angst weg ist und dass ich spüre, wie Zuschauer und ich selber und die KollegInnen alle das empfinden, was da gerade passiert und aufgeladen sind. Und dann geht man von der Bühne ab und dann habe ich das Gefühl, das war gerade heilig, weil ich das Gefühl hatte, wir haben alle, ohne darüber zu sprechen, empfunden, dass das gerade ein besonderer Moment ist. Sowas passiert mir manchmal. Und der ist dann auch schon wieder vorbei, der Moment. Es kann aber auch passieren, dass ich ganz schlechte Laune habe zu Hause und mein Sohn kommt rein und sagt etwas, was mich so berührt oder mich so aus der Bahn wirft, dass ich über diesen Menschen so erstaunt bin, dass das auch ein heiliger Moment ist. Ich für mich könnte keinen heiligen Moment erschaffen und das planen und Kerzen anmachen und sagen, das wird jetzt sehr besonders. Da habe ich oft das Gefühl, das sind die Momente, die vielleicht schön sind, aber nicht heilig. Also wenn ich jetzt auf das Wort heilig gehe, dann ist das für mich, glaube ich, wirklich etwas, wovon ich überrascht werde, was dann fast schon wieder vorbei ist und ich merke, oh Gott, er hat das gerade geschafft. Mein Sohn hat das gerade geschafft, dass er mich aus etwas herausgeholt hat oder mich zum Weinen gebracht hat oder zum Lachen oder mich auch unfassbar wütend macht, aber auf so eine Art, dass es so, so groß ist, dass ich es als heilig beschreiben würde, ja. Ich würde es aber der Unplanbarkeit zuschreiben.
Vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass es der deutsche Oscar-Beitrag für den besten internationalen Film tatsächlich auf die Shortlist geschafft hat. Und ab jetzt ist die Saat des heiligen Feigenbaums endlich in den deutschen Kinos zu sehen. Den Film hat der iranische Regisseur Mohammad Rasoulov heimlich im vergangenen Jahr im Iran gedreht, direkt nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war. Finanziert wurde der Film mit Hilfe von deutschen und französischen Geldern. Im Mai dieses Jahres musste Mohammad Rasoulov flüchten, weil ihm erneut eine Gefängnisstrafe gedroht hat. Seitdem lebt er in Deutschland im Exil. Und in Cannes hat die Saat des heiligen Feigenbaums den Spezialpreis der Jury bekommen. Jörg Taschmann hat den Film schon gesehen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Abgesehen von den Umständen, unter denen dieser Film entstanden ist, worin besteht seine Stärke und sein künstlerischer Wert?
Also Filme aus dem Iran, die sind ja seit Jahren auf internationalen Filmfestivals zu sehen, tauchen dabei eben oft in den Alltag ein und zeigen eben die inneren Widersprüche und erzählen sehr persönliche Geschichten, oft eben auch von Familien. Und oft haben dann Filmemacher wie Jafar Panahi, zum Beispiel mit Taxi Teheran, oder kürzlich das Regieduo Behtash Saneha und seine Ehefrau Mariam Mogadam für ihren Film Ein kleines Stück vom Kuchen Probleme mit der iranischen Zensur bekommen. Aber nun kommt mit Die Saat des heiligen Feigenbaums ein so explosiv hochpolitischer Film, wie man ihn eigentlich noch nie gesehen hat, weil er eben das Innere des Systems angreift, die Revolutionsgarden, den Willkürapparat. Und Regisseur Mohammed Rasulov erzählt das anhand eines Familiendramas. Da ist der Vater Iman, der wurde gerade befördert zum Ermittlungsrichter. Er ist eine Stütze des Regimes und muss dort eben auch Todesurteile unterschreiben, ohne überhaupt die Aktenlage zu studieren, weil es ein Befehl von oben ist. Und parallel zu seiner Beförderung brechen im Iran die Studentenunruhen aus nach dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini im September 2022. Und die beiden Töchter von Iman rebellieren zusehend.
Tausende Menschen, so wie ich, arbeiten Tag und Nacht daran, diesen Staat am Laufen zu halten.
Für wen?
Für dich. Und du verteidigst diesen Abschaum, da dem es um nichts anderes geht, als in freizügiger Kleidung rumzulaufen.
Wer will in freizügiger Kleidung auf der Straße
rumlaufen? Von denen auf der Straße rede ich.
Wer denn, Papa? Ich war gestern selbst plötzlich mitten in einer Menschenansammlung.
Das darf nicht passieren.
Sie ist versehentlich da reingegangen.
Wir haben nichts gemacht. Ich bin nur mit meiner Freundin nach Hause gelaufen. Und da hat ihr plötzlich jemand Schrotkugeln ins Gesicht geschossen. Später haben sie im Studentenwohnheim verhaftet.
Der Film dauert ja fast 3 Stunden. Wie ist das eigentlich? Der konnte ja nur heimlich gedreht werden. Also findet alles in Innenräumen statt? Und wie gelingt es dann überhaupt, trotzdem Spannung zu halten?
Ja, also fast 2 Stunden lang spielt der Film eben vornehmlich auch in Innenräumen, gerade dieser Wohnung. Und stilistisch wird das dann wieder aufgebrochen durch Videos, sehr schockierende Videos von der Repression gegen junge Menschen, gegen die Studenten und Studentinnen, die sie sich damals eben per Handy geschickt haben. Natürlich waren Journalisten verboten und diese beiden Schwestern, Sana und Rezwan, die sitzen geschockt immer an ihren Handys. Ihre Mutter dagegen schaut auf dem Flachbildfernseher die Propagandabilder des Staatsfernsehens. Und gerade durch dieses Dokumentarische, diese verwackelten und sehr schockierenden Handyaufnahmen von Verletzten, von Toten, entwickelt der Film dann eine sehr große Kraft und wird zu einer flammenden Anklage gegen diese herrschende theokratische Kaste. Dabei spielt auch Frauenfeindlichkeit und Gewalt gegen Frauen eine ganz große Rolle. Die Mutter dagegen stützt mehr ihren Ehemann als ihre Töchter und bleibt linientreu. Und damit zeigt der Film auch ziemlich deutlich, dass das Regime ohne die Ehefrauen der männlichen Täter auch nicht funktionieren würde. In der letzten Dreiviertelstunde kippt der Film dann ins brutale Familiendrama. Dann werden plötzlich die Masken abgerissen und das ist wirklich sehr beklemmend, sehr bestürzend und eben so mutiges, engagiertes, aber eben auch wirklich ganz starkes Kino und wie ich finde auch eine Metapher auf alle Diktaturen, die eben nur durch Terror und Gewalt gegen die eigene Bevölkerung überleben.
Also Die Saat des heiligen Feigenbaums ab jetzt in den Kinos und in unserem Filmmagazin Vollbild war Mohammad Rasulov zu Gast. Sie finden das Interview in der DLF-App, genauso wie die Diskussion darüber, ob es ein Coup war, ausgerechnet mit diesem Film in das Oscar-Rennen zu gehen. Und jetzt blicken wir noch auf einen weiteren Film, der diese Woche anläuft, Die leisen und die großen Töne, auch eine Familiengeschichte, allerdings geht es da um 2 Brüder. Der eine ist ein weltbekannter Dirigent, der andere Fabrikarbeiter und er spielt in einer Blaskapelle. Der Film will außerdem auch ein Sozialdrama sein und Musikfilm. Klingt nach ganz schön viel Ambitionen. Funktioniert das?
Also ich finde, der Regisseur Emmanuel Kurkol, der kann ganz gut unterschiedliche soziale Milieus treffend erzählen. Die Story ist zunächst erstmal überkonstruiert, denn Thibaut, dieser weltberühmte Dirigent, ist schwer an Leukämie erkrankt, braucht dringend eine Knochenmarkspende, ein Familiengeheimnis tritt zutage und er erfährt, dass er einen unbekannten Bruder hat, nämlich Jimmy, der Arbeiter ist und Jazzfan und in einer Blaskapelle spielt. Aber Regisseur und Autor Emmanuel Kurkol lässt schnell den melodramatischen Aspekt der Geschichte beiseite und erzählt dann immer überzeugender von einer langsamen Annäherung vor dem Hintergrund einer Fabrikschließung und der Kraft der Musik.
Sehr erfolgreich war ja mal der britische Film Billy Elliot. Der hatte ja auch das Arbeitermilieu gezeigt. Aber der Spagat zum ja, sich lächerlich machen oder Voyeurismus ist ja da sehr schmal. Wie ist das denn bei Emmanuel Kurkol?
Also Emmanuel Kurkol gibt ja auch zu, dass ihn britische Komödien beeinflusst haben, eben vor allen Dingen Brassed Off, da geht es ja auch um Blasorchester mit Ewan McGregor und dabei stammt der Regisseur eben gar nicht aus dem Arbeitermilieu, wie er mir im Interview erzählte.
Ich bewege mich mit meinem Film immer ein wenig zwischen dem populären Kino und dem Arthouse-Film. Und ich komme nicht aus einer Künstlerfamilie. Meine Eltern gehörten der Mittelschicht in der Provinz an. Aber ich schaue mir alles um mich herum sehr genau an und habe zu allem Zugang. Ich stamme auch nicht aus einem Arbeitermilieu. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich für die Leute interessiert, dann ist man auch genau.
Quand on s'intéresse vraiment aux gens, en fait, on est toujours juste.
Ja, Musik ist hier wirklich das verbindende Element, vor allem der Bolero von Maurice Ravel, der dann das großartige Finale gibt. Aber der Film funktioniert vor allen Dingen wegen der beiden hervorragenden Schauspieler Benjamin Laverne, bekannt aus Birnenkuchen mit Lavendel, und als Entdeckung Pierre Lotin. Und dadurch wird es ein Film, der einen am Ende einfach immer mehr packt. Und wie gesagt, bei dem Bolero, da kann man nicht wegschauen.
Die leisen und die großen Töne von Emmanuel Kurkoll. Danke, Jörg Taschmann.
Gerne.
Was ist in diesem Jahr in der Popmusik alles passiert? Klar, Taylor Swift war nicht zu übersehen. Adele und Oasis haben die Ticketpreise nochmal weiter in die Höhe geschraubt. Und auch im Pop schafft die KI völlig neue Realitäten, was nicht jeden freut. Meine Kollegin Friederike Schröder mit dem Jahresrückblick auf das Popjahr 2024. This ain't Texas. Ain't no hold 'em.
Frauen dominierten im Jahr 2024 die Popmusik. Und den Auftakt machte im März US-Megastar Beyoncé mit ihrem Album Cowboy Carter. Darauf definierte sie das Country-Genre völlig neu, mischte die weiße und konservativ geprägte Country-Szene ordentlich auf und zeigte, Country ist für alle da und außerdem tief in der afroamerikanischen Kultur verwurzelt. Bei den Country Music Awards wurde sie trotzdem übergangen, was für viel Unverständnis sorgte. Doch das war nur der Anfang. Vor allem der Sommer war in popmusikalischer Hinsicht ganz in weiblicher und auch queerer Hand. Billie Eilish legte mit Hit Me Hard and Soft ihr drittes Album vor. Highlight: Lunch, die wohl lässigste Hymne über Sex zwischen Frauen, die je geschrieben wurde. Der Titel der queeren Pop-Ikone des Jahres geht aber wohl an Newcomerin Chappell Roan. Ihre hymnischen Popsongs und ihre theatrale Drag-Inszenierung bescherten ihr einen geradezu kometenhaften Aufstieg. Nicht zu vergessen. Charlie XCX, die mit ihrem ikonischen, giftgrünen Dance-Pop-Album Brad den Brad Summer, den Sommer der Göhren, ausgerufen und sogar Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in den Göhren-Club aufgenommen hat. Was Harris, ebenso wie die Unterstützung des Who is Who der Popwelt, einschließlich Taylor Swift, bei der Wahl allerdings nicht viel genutzt hat. I'll be your host this evening. My name is Taylor and welcome to the Eras Tour. Und dann waren da ja auch noch die Megakonzerte von eben jener Taylor Swift und Adele, die im Juli und August in Deutschland gastierten. Und die nicht nur Freude bei den Fans, sondern auch eine Diskussion um astronomische Ticketpreise auslösten. Wollte man etwa bei Adele direkt vor der Bühne stehen, kostete das über 400 Euro. Diese Diskussion ging weiter, als die beiden Ex-Streithähne Liam und Noel Gallagher die Oasis Reunion Tour ankündigten und die begehrten Tickets in den Verkauf gingen. Wucherpreise für Riesenshows stellen ein großes Problem dar. Vor allem kleinere Acts und Konzertsäle leiden darunter. Mark David, Gründer des britischen Music Venue Trusts, dazu im Deutschlandfunk Kultur.
Wir sehen hier vor allem, dass die Menschen bereit waren, sehr viel Geld für einzelne Tickets auszugeben. Und dieses Geld geben sie dann nicht mehr aus, um kleinere Bands zu sehen. Es wird dann nicht mehr in aufstrebende Talente investiert.
Ich vermisse diese Nächte, die Musik viel zu laut. Hab dich nie gehört, aber gelacht. Ich weiß, du mochtest das auch. Hielt mich an dir fest, weil...
Zeit, den Blick auf die deutsche Musikszene zu richten. Auch hier steht eine weibliche Künstlerin im Rampenlicht, Ayliva. Ihr sanfter, teils aber auch sehr dramatischer Pop ist durchzogen von Einflüssen aus Hip-Hop und türkischer Musik. Damit trifft die Musikerin aus Recklinghausen vor allem bei der Gen Z einen Nerv. Ihr aktuelles Album In Liebe ist das erfolgreichste deutsche Album des Jahres. Ayliva's Songs drehen sich vor allem um romantische Gefühle und Beziehungsfragen, wobei sie auch die hässlichen Seiten nicht ausklammert, wie etwa häusliche Gewalt. Ich schreib dieses Lied. Authentische Gefühle und Erlebnisse sucht man in diesem Song vergeblich. Letzte Woche Kirmes war anders wild.
Ich hab mit den Chayas am Autoscooter gechillt. Da hab ich einen Talerhuhn aus der Ferne.
Verknallt in einen Talerhuhn erreichte als erster KI-generierter Song die deutschen Charts. Eine Zäsur, die der Musiklandschaft Sorge bereitet. Denn viele Fragen sind in Bezug auf Musik und KI offen. Etwa ob beim Training von künstlichen Intelligenzen wie Suno oder ChatGPT Urheberrechte verletzt werden. Ja, findet die GEMA und klagte im November gegen ChatGPT-Betreiber OpenAI. Jurist Thilo Klavon im Deutschlandfunk:
Die bisherigen Geschäftsmodelle der Musikbranche werden durch KIs jetzt bedroht. KIs wie ChatGPT sind in der Lage, neue Inhalte zu generieren, aber halt nicht im luftleeren Raum.
Ebenfalls seelenlos, aber gänzlich menschengemacht ist die Vereinnahmung von Pop durch Rechtsgesinnte. Zu beobachten in diesem Jahr auf Sylt. Und Gigi D'Agostino, der hinter dem Lied steckt, zu dessen Melodie dort rassistische Parolen gegrölt wurden, muss darunter leiden, da der Song vielerorts nicht mehr öffentlich abgespielt werden durfte. Dabei ist D'Agostinos L'amour toujours doch eigentlich eine Hymne auf die Liebe. Zum Schluss aber noch was Positives, nämlich mein persönliches Highlight des Jahres. International Music aus Essen und ihr neues Album Endless Rüttenscheid. Krachige, aber auf ganz eigene Art besinnliche Musik zum Jahresende.
Friederike Schröder hat für uns auf das Popjahr 2024 zurückgeblickt. Aber jetzt werfen wir hier in Fazit unseren Blick nochmal voraus. 2025 feiert das Bauhaus in Dessau seinen 100. Geburtstag. Gegründet wurde die vermutlich berühmteste deutsche Kunstschule zwar schon 1919 in Weimar, aber nachdem dort eine sozialdemokratische Regierung von einer bürgerlichen abgelöst worden war, wurden dem Bauhaus die Gelder gestrichen und das musste 1925 nach Dessau umziehen. Dort kann man an verschiedenen Orten bis heute mehr über die Geschichte des Bauhauses erfahren und das nicht nur im Museum, sondern man kann sogar in den reinszenierten Zimmern des Atelierhauses übernachten, also da, wo einst die Studierenden gewohnt und gearbeitet haben. Sabine Oelzel hat das für uns ausprobiert.
So, jetzt fehlt noch Sabine Oelzel.
Check-in im Bauhaus, Gropiusallee 38. Die Adresse geht auf den Architekten Walter Gropius zurück, den ersten Direktor der berühmten Gestaltungsschule, die zunächst in Weimar und von 1925 bis 1932 in Dessau ansässig war.
Das ist ein elektronischer Schlüssel, das sollte man wissen.
Diese Stufen mussten sie alle hinauf. Die Schüler, die Meister, Walter Gropius. Mein Zimmer liegt in der 4. Etage des Atelierhauses. In diesem Teil des Gebäudes lebten und arbeiteten berühmte Bauhäusler, unter anderem die Textilkünstlerin Annie Albers und ihr Ehemann, der Maler Josef Albers, oder auch der Architekt Franz Ehrlich.
Gehen wir jetzt einfach kurz rein.
Allein das Treppenhaus mit dem geschwungenen Geländer gleicht einem Kunstwerk. Werner Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bauhaus.
Sie sehen dort drinnen, es ist wie ein moderner Loft. Es ist ein Arbeitstisch drinnen mit einem Stahlrohrgestell. Es ist ein Bett drinnen, es sind Einbauschränke drinnen, ein Waschbecken, ein Heizkörper und ein Balkon.
Niemand würde im Bauhaus plüschige Sofas erwarten. Die Zimmer sind funktional, aber wohnlich eingerichtet. Einziger Wermutstropfen, Toilette und Dusche sind auf dem Gang. Immerhin gibt es einen Balkon und ein eigenes Waschbecken mit Spiegel. Für die Bauhausstudentinnen und Studenten war das Luxus zum kleinen Preis. Für 20 Reichsmark pro Monat konnten sie im Bauhaus wohnen, inklusive Reinigung und Gas.
Die Studierenden waren damals großteilig arm. Es waren Krisenzeiten. Sie haben sich zum Teil als Gastschläfer bei anderen untergebracht. Zeitweise haben sogar einige Studierenden, obwohl es nicht erlaubt war, im Gymnastiksaal unten genächtigt. Man konnte auch oben auf dem Dachterrasse oben auch feiern.
Das klingt nach perfektem Studentenleben. Gefeiert wurde auch auf den Balkonen, obwohl dort höchstens Platz für einen Stuhl ist. Trotzdem ließen sich unzählige Studierende darauf fotografieren. Junge, gut aussehende Männer und Frauen in ausgelassener Stimmung. Mit einem Gläschen Wein in der Hand werfen sie den Ballast des Bürgertums über die Balkonbrüstung. Das Atelierhaus eröffnete 1926. Hier vereinigten sich Wohnen und Arbeiten.
Ein Teil wurde genutzt für die Lehrkräfte, der überwiegende Teil für Studierende. Wir hatten hier so zwischen 120 bis 160 Studierende in diesem Gebäude damals. Es konnten also nicht alle hier wohnen. Man konnte sich hier einmieten, aber diese Zimmer waren prototypisch. Es ist dieser Grundgedanke des Campus. Die Lehre mit den Werkstätten ist verbunden mit dem Wohnen.
In Dessau erlebt das Bauhaus seine Blütezeit. Die Stadt in Sachsen-Anhalt ist in den 1920ern eine aufstrebende Industriestadt. Mit der Ansiedlung des Bauhauses will sie den Anschluss an die Künste schaffen.
Das waren zwei Schulen hier drinnen. Das eine war das Bauhaus. In Gropius musste hier drinnen noch eine technische Lehranstalt, also eine Art gewerbliche Berufsschule, unterbringen. Sie war hier drüben.
Im Nordflügel, der über eine Brücke mit dem Schulgebäude verbunden ist. Heute nutzt die Hochschule Anhalt 6 Räume für Seminare in den Bereichen Design und Architektur. Das Bauhaus Ensemble, seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe, beherbergt neben den Verwaltungsräumen der Bauhausstiftung ein Museum mit der zweitgrößten Sammlung von Bauhausexponaten, eine Bühne und eine Forschungsbibliothek. Im Bauhaus Club, eine Mischung aus Mensa und Nachtcafé, mischen sich die Übernachtungsgäste unter die Designstudierenden. Das Essen ist lecker und bezahlbar. Das Bauhaus lebt und verändert sich. Bei der Sanierung vor ein paar Jahren erlebten Möller und Kollegen eine Überraschung. Überall entdeckten sie neue Farbtöne. Nicht einmal das Schwarz war richtig schwarz.
In der DDR-Zeit der Sanierung ist man sehr stark auf Schwarz-Weiß-Fotografien zurückgegangen. Was in unserem Kopf in den Bildern geblieben ist, mit auch den Bauten der Moderne, weiße Flächen, schwarze Linien. Sie sehen, dass die Fassaden, die Fensterprofile anthrazit gestrichen sind. Sie sind nicht mehr schwarz. Die Fenster sind innen drin auch im Wechsel mit diesem Grauschwarz und Weiß, auch nicht mehr schwarz. Ist natürlich ein ganz anderes Bild.
Eine Nacht im Bauhaus ermöglicht es, die Nuancen, die Zwischentöne ein bisschen besser zu verstehen und den Geist dieser Aufbruchstimmung der Moderne am eigenen Leib zu spüren. Denn, so viel steht fest, der ganzheitliche Ansatz des Bauhauses, die Vereinigung von Kunst und Leben, die Utopien vom bezahlbaren Wohnen für alle, sie sind hochaktuell. Auch noch 100 Jahre später.
Sabine Oeltze hat eine Übernachtung im Atelierhaus in Dessau ausprobiert. Vielleicht ja etwas für das Jubiläumsjahr 2025, falls man noch ein Zimmer ergattert, denn diese Zimmer sind sehr begehrt. Zwischen Weihnachten und Neujahr geht es meistens um eins, ums Essen, gemeinsam mit Freunden und Familie. Aber auch im Arbeitsalltag ist das Essen für viele eine schöne Zeit, bei der man mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen kann. Betriebskantinen hatten lange einen zweifelhaften Ruf, aber in Zeiten der Inflation werden sie wieder wichtiger und erfüllen ihren Zweck. Den Arbeitenden eine erschwingliche und gesunde Mahlzeit bieten und eine kleine Auszeit ermöglichen, damit diese sich danach wieder voll auf die Arbeit konzentrieren können. Anfang des Jahres hatten wir hier in Fazit preisgekrönte Kantinen vorgestellt. Unter dem Titel Kantinen mit Charakter finden Sie alle Beiträge in der DLF-App. Und jetzt haben wir noch eine ganz besondere für Sie. Das Betriebsrestaurant bei Maschinenbauer Trumpf im schwäbischen Ditzingen. Ein Unternehmen mit Milliardenumsatz und mehr als 5000 Beschäftigten. Katharina Thoms war für uns dort Mittagessen.
Von weitem lugt nur ein Teil der Glasfront mit dem schräg nach oben verlaufenden Dach aus dem Boden heraus. Um alles zu sehen vom enormen Saal des Trumpf-Betriebsrestaurants, muss man erstmal absteigen. 4 Meter unter Bodenniveau liegt der Eingang, umgeben von kleinen grünen Hängen. Es ist kurz vor eins. Hunderte Menschen laufen von der weitläufigen Essensausgabe mit weißen Tabletts zu den lindgrünen Stühlen. Obwohl tief gelegen, flutet viel Licht durch die Glasfront die Oberlichter der schwebenden Decke. Warum muss man erst mal runter, um reinzukommen? Das hat 2 Gründe. Martina Matzu aus der Immobilienabteilung von Trumpf.
Sonst wäre das Gebäude sehr viel höher geworden durch die Aufbau. Und deswegen wollte man das zurücknehmen und hat es deswegen nach unten versetzt. Und zum anderen wollte man es auch anbinden an das Tunnelsystem.
Eine Besonderheit auf dem Firmengelände von Trumpf.
Dass wir alle Gebäude verbunden haben über einen Tunnel. Und so ist auch das Betriebsrestaurant angeschlossen an dieses Tunnelsystem.
Kilometerweite Gänge verbinden alle Hallen, Büros und eben die Kantine. Niemand muss raus, wenn er oder sie nicht will. Es wird frisch gekocht, vegetarisch und mit Fleisch. Die Schupfnudeln mit Kraut waren lecker. So richtig lange Schlangen gibt's bei den legendären Maultaschen. Aber normalerweise geht alles sehr geregelt zu. Gegessen wird in Schichten. Immer 700 Menschen passen gleichzeitig rein. Die Frühschicht freut sich schon um 11 Uhr aufs Mittagessen. Die Büromenschen kommen eher gegen 1. Vorbei an den sich schräg nach oben ziehenden weißen Stahlträgern geht's zu den weißen Tischen. Und es lohnt, einen Blick nach oben, um den fünfeckigen Saal zu fassen.
Ursprünglich inspiriert worden sind wir bei dem Konzept von einem Blatt,
sagt Regine Leibinger im Architekturbüro. Sie hat mit ihrer Firma und mit dem Architekten Werner Sobeck das Gebäude geplant, gebaut.
Und wenn Sie sich ein Blatt vorstellen und mit diesen unterschiedlichen Adern, dann sehen Sie die Hauptstrukturen und die Nebenadern.
Diese nur scheinbar zufällig angeordneten verschiedenen Waben sind alle aus hellem, leichtem Fichtenholz, alle individuell gefertigt. Nur 9 lange Stahlträger halten das bis zu 11 Meter hohe, aufgespannte Tragwerk des Daches.
Es ist wirklich wie eine räumliche Struktur, das Dach, das über einem schwebt. Also es ist wirklich wie so, es ist so eine Bewegung in diesem Dach und die macht natürlich dann nochmal was ganz anderes im Schnitt mit diesem Raumempfinden.
Das Holz der Decke soll auch den Schall schlucken.
Wir haben natürlich jetzt durch die vielen Mitarbeiter, die hier essen, schon einen ziemlichen Lärmeintrag. Und von dem her musste man schauen, dass man schallabsorbierende Fläche unterbekommt.
Sonst hätte man durch die Stahlbeton- und Glaskonstruktion sein eigenes Wort nicht verstanden, sagt Martina Matzu. Sie hat damals, vor rund 15 Jahren, das Bauprojekt von Trumpfseite aus geleitet und erinnert sich, wie schwierig es war, die schwebende Decke zu bauen.
Wir mussten damals, um den Endzustand zu simulieren, hier Sandsäcke abhängen, damit es passt.
Das war eine wahnsinnige Herausforderung.
Sagt auch Regine Leibinger. Damals war ihr Vater der Firmenchef. Heute ist ihre Schwester Vorsitzende der Geschäftsführung. Leibinger hat zwar schon mehrere Firmengebäude für Trumpf gebaut, aber...
Bisher gab es Produktionshallen, gab es Bürogebäude, die funktionieren auch ganz anders. Aber die Kantine ist wirklich die erste freie Form und die erste soziale Mitte, die wirklich an diesem Ort entstanden ist.
Bauen für ein globales Unternehmen und gleichzeitig für die Familie.
Also das ist beides. Das ist vielleicht einfacher und auch nicht einfacher. Und wahrscheinlich sind die noch kritischer, viel kritischer, die eigenen Familienmitglieder. Wieder mit einem als mit anderen Menschen.
Aber ihr Vater habe eben auch investieren wollen für den neuen sozialen Mittelpunkt auf dem Firmengelände. 16 Millionen Euro hat das Vorhaben damals gekostet. Das habe sie sehr geschätzt, sagt Leibinger.
Ich habe immer gesagt, er war ein verhinderter Architekt. Er hat sehr gern skizziert. Und das ist natürlich fantastisch, wenn man so jemand gegenüber hat. Als Bauherr, sage ich mal, der nicht nur Pläne lesen kann, sondern der eben auch mitdenkt.
Mehrere Architekturpreise hat das Büro Barco Leibinger mit Werner Sobeck für den Bau bekommen damals. Heute, nach einer eher ruhigen Zeit in der Pandemie, wird die Kantine mit dem Zwischengeschoss auch wieder für interne Veranstaltungen, Betriebsversammlungen genutzt. Und wenn es wieder wärmer wird, kann man draußen im Grünen auf der Terrasse sitzen, bis die Arbeit wieder ruft.
Katharina Thoms war für uns im Betriebsrestaurant des Maschinenbauer Trumpf in Ditzingen. Eine Kantine, von der manch andere Betriebe nur träumen können. Damit geht Fazit zu Ende. Mein Name ist Elena Gorges.